Polish Radio External Service.
Mówi Warszawa, mówi Polskie Radio. Sie hören den Polnischen Rundfunk am Mittwoch, dem ersten Tag des neuen Jahres. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Rutsch ins Neue. Ich bin Joachim Ciecielski, schön, dass Sie dabei sind. Wenn Sie das Klima beeinflussen könnten, wen würden Sie vor der Erderwärmung retten? Ihre Heimat? Grönland? Afrika? Über sein neuestes Buch und die wackelige Weltlage, nicht nur wegen der klimatischen Veränderungen, sprach Kuba Kukla mit dem österreichischen Autor Mark Elsberg.
Mark Elsberg, österreichischer Bestsellerautor, guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir wollen heute über Ihren neuesten Roman sprechen, der in der polnischen Fassung erschienen ist. Zuerst wollte ich Sie aber fragen, ob Sie sich als Bücherautor, als Thrillerautor nicht bedroht fühlen, denn in den letzten Jahren schon eigentlich schreibt das Leben, die Wirklichkeit, die besten Szenarien.
Ja, also in manchen Szenarien ist es tatsächlich so, dass man sich überlegen würde, das kann man als Autor nicht mehr toppen. Also ich möchte beispielsweise im Augenblick kein Satiriker sein oder kein Kabarettist, weil die Politik und generell die Welt sich oft so clownesk verhält und verrückt, dass man das als Satiriker nicht mehr toppen kann. Aber auch bei meinen Szenarien ist es natürlich so, dass man sich oft denkt, ja, man muss schon sehr ans Extrem gehen, damit man die Wirklichkeit noch toppen kann.
Und Sie könnten in Bedrängnis kommen als Bücherautor, weil da sind die Chinesen oder die Amerikaner doch vorne.
Naja, es kommt drauf an. Also bei den Szenarien, die ich bis jetzt beschrieben habe, wenn man denkt vielleicht an das erste Buch Blackout, das ist ein Thema, das bislang, muss man ja fast sagen, zum Glück nicht eingetreten ist, aber als generelles Thema Energieversorgungssicherheit weiterhin wahnsinnig präsent bleibt, aus verschiedensten Gründen, jetzt in den letzten 2 Jahren wieder durch den Ukraine-Krieg, beispielsweise hier in Europa und dieses Gasthema. Oder wenn man überlegt, etwa das Buch, das ich danach geschrieben habe, Zero, in dem es um die Beeinflussung von Social Media geht, dass die bei Wahlen haben können, das haben wir inzwischen beispielsweise erlebt. Also das, was ich in Zero beschrieben habe, ist inzwischen schon passiert. Das hat sich tatsächlich schon fast überholt. Also da muss man als Thriller-Autor zuschauen, dass man quasi noch ein bisschen vor der Realität bleibt. Und für alle Autoren generell wird es natürlich aus einem ganz anderen Grund noch spannend in der Zukunft mit der künstlichen Intelligenz. Schauen wir mal, wer in Zukunft die Bücher schreibt.
Das wird hoffentlich nicht passieren, aber wir werden es sehen. In dem neuesten Buch, im Roman Celsius, schreiben Sie unter anderem über Geoengineering. Wann haben Sie diesen Ausdruck zum ersten Mal gehört?
Den Ausdruck habe ich schon vor langer Zeit gehört. Ich wollte schon lang etwas über das Klima schreiben. Und wenn man sich mit dem Thema Klima intensiver beschäftigt und in Wirklichkeit jemand meiner Generation beschäftigt sich seit den 90er Jahren damit, weil das war ja damals schon Thema. Es gab in den 80er, 90er Jahren bereits einmal ein globales Klimathema, nämlich das Ozonloch, das viel diskutiert war. Und im Übrigen ein schönes Beispiel dafür, dass wenn die Weltgemeinschaft will, sie so ein Problem auch lösen kann, weil das Ozonloch haben wir mittlerweile wieder halbwegs geschlossen. Also das hat uns ja schon lange verfolgt, dieses Thema. Und das Geoengineering, die Idee stammt schon aus den 70er Jahren. Die ist ja nicht so neu. Also damals waren das immer nur theoretische Ideen. Es sind ja in Wahrheit bis heute theoretische Ideen. Und letztendlich, als ich dann intensiver darüber nachdachte, in den letzten Jahren ein Klimabuch zu schreiben, habe ich natürlich auch diesen Begriff mir wieder genauer angeschaut und die Ideen, die dahinter stecken. Und das Spannende an diesem Thema Geoengineering ist natürlich zweierlei, nämlich dass es einerseits theoretisch erlauben würde, eventuell die krassesten Folgen der Klimakrise, die wir ja zunehmend beginnen zu erleben. Man braucht sich nur den diesjährigen Sommer anschauen. Ich glaube, was ich gehört habe, der war auch in Polen hier sehr, sehr warm.
Und sehr trocken.
Und sehr trocken, was also sowohl für die Leute eine Belastung ist, als auch für die Landwirtschaft und so weiter. dass man das also bis zu einem gewissen Grad bremsen könnte oder vielleicht sogar stoppen, diese Auswirkungen. Und andererseits, dass es für einen Thriller-Autor natürlich dann noch einmal ganz andere spannende Szenarien eröffnet, die ja weit darüber hinausgehen, nur die Erwärmung zu stoppen. Aber da verrate ich jetzt nicht zu viel, weil das soll natürlich für die Leserinnen und Leser auch ein bisschen Überraschung im Buch sein.
Ja, genau. Kurz gesagt ist Geoengineering ein Versuch, technisch einzuschreiten, um die Klimaveränderungen zu stoppen oder zumindest zu verlangsamen.
Genau, da gibt's verschiedenste Ideen dafür.
Inwieweit ist es noch Science Fiction, inwieweit aber zum Teil zumindest Realität?
Es ist inzwischen teilweise sogar Realität. Also es gibt inzwischen amerikanische Start-ups, die auf unterschiedliche Weise versuchen, das einmal in kleinerem Bereich auszuprobieren, beziehungsweise es hat sogar schon kleine Versuche gegeben. Und da sind die Grenzen fließend zwischen Wetterbeeinflussung und Klimabeeinflussung. Beispielsweise hat Australien schon vor 3-4 Jahren einmal versucht, über dem Great Barrier Reef Wolken zu erzeugen, damit dort quasi Schatten auf das Great Barrier Reef fällt, damit das Meer dort weniger stark aufheizt und die Korallen nicht so leicht sterben. Also solche Versuche gibt's ja. Das ist aber, solange es so regional bleibt, ja nur Wetterbeeinflussung. Und es gibt beispielsweise die Idee, das ist nicht das, was hier in Celsius gemacht wird, aber es gibt die Idee, Wolken über dem Meer zu verstärken, weil dadurch die Reflexion der Sonne verstärkt würde. Und sowas kann man natürlich erst einmal in kleinerem Maßstab ausprobieren. Und wenn man feststellt, es funktioniert, dann so die Idee zumindest, könnte man es in die Größe skalieren. Also sozusagen jedes Schiff damit ausstatten mit der Technologie, die hilft, ein bisschen Wolken über den Meeren zu erzeugen. Und dann hätte man plötzlich Klimabeeinflussung, nicht mehr nur regionale Wolkenbeeinflussung. Wie gesagt, das ist eine von vielen dieser technologischen Ideen, wie man die Auswirkungen der Klimakrise bremsen könnte. Und es gibt seit ein paar Wochen beispielsweise in den USA ein Start-up, die versuchen sozusagen ein bisschen das, was im Buch, und das ist jetzt nicht zu viel verraten, weil das ja gleich am Anfang des Buches schon beschrieben wird und sogar am Klappentext, das zu machen, was die Chinesen im Buch machen, allerdings in kleinerem Rahmen und als kapitalistisches Geschäftsmodell. Da kann man Ballons kaufen, die bis in die Stratosphäre aufsteigen und dort dann diese kleinen Partikelchen freisetzen. Und das ist deren
Somit
Idee.
Somit wollen sie dann die Stratosphäre abkühlen.
Genau. Die wollen also in der Stratosphäre sozusagen eine Art Schatten- oder Sonnenschirm bauen. Es wird im Buch dann eh auch erklärt, es gibt natürliche Vorbilder für dieses Konzept, nämlich Vulkanausbrüche. Da kennt man das. Es gibt das berühmte Beispiel des Tambora etwa, der ist im Jahr 1815 ausgebrochen in Indonesien. Und im Jahr darauf gab es in Teilen Europas und der USA und auch in anderen Teilen der Welt das sogenannte Jahr ohne Sommer, weil dieser Vulkan so viel Asche und andere Partikel in die Stratosphäre, also bis in circa 20 Kilometer Höhe geschleudert hat, und das hat sich durch die globalen Luftströme über die ganze Welt verteilt, dass es schattiger wurde auf der Welt und die Welt bis zu 2 Grad abkühlte für 1-2 Jahre, was Endschwierigkeiten hatte, Hungersnöte und so weiter.
Könnte es sein, dass in diesem Bereich schon vieles passiert, wir es aber nicht wissen?
Heutzutage ist das sehr, sehr schwierig. In einer Welt, die inzwischen von Hunderten, Tausenden Satelliten aus dem Weltall in Echtzeit beobachtet wird, ist das inzwischen fast unmöglich. Deswegen ist es beispielsweise ja auch in Celsius so, dass die Chinesen mit so einem Programm beginnen. Die machen das nicht mit Ballons, sondern die bauen große Drohnen, die man gleich in der ersten Szene kennenlernt. Wie gesagt, deswegen ist das jetzt auch kein Spoilern. Starten aber, sobald sie das erste Dutzend Drohnen haben, weil sehr viel mehr kann man unbemerkt dann nicht mehr bauen. Und deswegen geht's dann los. Also heutzutage würde man sogar diese einzelnen Ballons, die hochsteigen, schon bemerken. Das geht heute fast nicht mehr unbemerkt zu machen. Es gäbe ein paar Möglichkeiten, die ich fürs Buch überlegt habe, dann aber nicht gemacht habe. Aber selbst auf die würde man früher oder später draufkommen.
In Ihrem Buch bauen die Chinesen einen großen Sonnenschirm auf. Hätten die Chinesen aber überhaupt oder haben die Chinesen überhaupt Interesse an einem stabilen Klima?
Definitiv. Das wird auch im Buch relativ bald erklärt. China hat beispielsweise das Problem, China hat ja nicht umsonst Tibet seit Jahrzehnten besetzt. Aus einem simplen Grund, weil in Tibet, im Himalaya, ist die drittgrößte Eismasse der Welt in den Gletschern, neben dem Nord- und dem Südpol. Und aus den Gletschern des Himalaya speisen sich sämtliche große Flüsse Asiens, auch jene, die China ernähren, also Gelbe Floß und so weiter und so fort, aber auch die anderen, Brahmaputra, Ganges etc., beziehen alle ihr Wasser aus dem Himalaya. Und der Himalaya, wissen wir, hat bereits in den letzten 50 Jahren massiv an Eis verloren, so wie alle anderen Gletscher weltweit auch. China droht also, sein Wasserreservoir zu verlieren im Himalaya, so wie der Rest Asiens auch. Und das wäre unter anderem zu verhindern dadurch, dass man die weitere Erwärmung stoppt. Und China ist ja in derselben Klimazone zum Großteil zumindest wie Europa, wie die USA, wie Japan, wie alle anderen wirklich erfolgreichen Volkswirtschaften weltweit. Und je heißer es wird, desto schwieriger wird es, erfolgreich zu wirtschaften. Also die haben eigentlich, hat China dasselbe Interesse wie Europa oder Nordamerika, das Klima möglichst stabil zu halten. In dem Stand, wie es jetzt ist, oder ein halbes Grad, ein Grad kühler, so wie zuvor in industriellen Zeiten. China hat kein Interesse daran, das Wetter oder das Klima zu destabilisieren, und auch keine Möglichkeit, das muss man auch dazu sagen, solche Technologien ermöglichen ja nur, die Welt insgesamt wärmer oder kühler zu machen. Also die können nicht dafür sorgen, dass es in China schön gemütlich bleibt, aber dafür in Europa wahnsinnig heiß und in den USA wahnsinnig kalt oder so. Entweder die ganze Welt wird kühler oder wärmer oder nicht.
Wie es momentan aussieht, wird die ganze Welt eher wärmer momentan als kühler. In Ihrem Buch taucht unter anderem Kamala Harris auf, eine der wichtigsten Figuren momentan der Weltpolitik. Als Sie es geschrieben haben, konnten Sie aber es nicht wissen. Haben Sie es geahnt oder erhofft?
Naja, sagen wir mal, mit irgendwem muss ich ja arbeiten als Figuren und...
Trump kam Ihnen nicht gelegen.
Trump war meine Hoffnung, dass der doch irgendwie nicht zu erfolgreich wird letztendlich. Aber noch ist die Wahl nicht geschlagen. Schauen wir mal ab, was der November bringt. Ne?
Eigentlich wissen wir seit längerer Zeit, welche Maßnahmen ergriffen werden sollten, damit eine Klimakatastrophe sich nicht vollzieht. Wie es aber aussieht, wollen die, ja vielleicht nicht die meisten, aber wollen viele Länder diese Maßnahmen nicht umsetzen. Was müsste passieren, damit die Menschheit umdenkt?
Naja, die Maßnahmen sind tatsächlich in Wahrheit seit den 70er, 80er Jahren bekannt. Und es gab ja in den 90er Jahren schon ein ganz gutes Momentum in Europa und den USA zumindest. Und es ist ja auch so, dass beispielsweise die CO2-Emissionen Europas gehen seit den 90er Jahren zurück. Aber halt nicht schnell genug. Und andere haben das halt mehr als wettgemacht. Und langfristig natürlich hat Europa ja trotzdem und auch die USA sehr, sehr viel CO2 ausgestoßen. Aber was natürlich passieren müsste, wäre ein wesentlich schnellerer Umstieg auf erneuerbare Energien, ganz klar. Was in Wirklichkeit im gegenwärtigen Zeitpunkt eine sehr hilfreiche Maßnahme wäre, die das Individuum setzen kann, obwohl ich, können wir dann noch drüber sprechen, nicht davon viel davon halte, jeden Einzelnen im Übermaß dafür verantwortlich zu machen, wäre der Verzicht auf tierische Lebensmittel, also Fleisch, Milch etc. Papier, das würde wirklich wahnsinnig viel beitragen. Aber halt, Vor allem der Ausstieg aus Fossilen. Und das würde auch wahnsinnig viel Sinn machen. Weil wenn man sich überlegt, wir haben das ja in den letzten Jahrtausenden der Entwicklung der menschlichen Zivilisation gesehen und eigentlich nicht nur der menschlichen Zivilisation. Jedes lebende System braucht Energie, um zu wachsen und zu gedeihen. Von einem Wurm über Menschen, die Essen brauchen, bis zu Volkswirtschaften. Und wir haben in den letzten 200 Jahren gesehen, was mit Volkswirtschaften und Gesellschaften passiert, wenn sie sehr viel Energie zur Verfügung haben. Mit dem Beginn des fossilen Zeitalters vor etwa 200 Jahren hatten wir plötzlich zuerst eben mit Kohle und später mit Öl, wahnsinnig viel Energie zur Verfügung. Und die Menschheit ist ja quasi, seitdem ist der Fortschritt förmlich explodiert. Von 1 Milliarde sind wir auf 8 Milliarden gewachsen, die wir trotzdem alle ernähren können, von denen trotzdem sehr viele Jobs haben und so weiter und so fort. Wir sehen also Energie per se und ein Übermaß oder ein großes Maß an Energie ist erst einmal super. Jetzt stellen wir fest, okay, das mit den fossilen Energien hat leider auch Nebenwirkungen, nämlich, dass es immer heißer wird. Aber wir haben in den letzten Jahrzehnten auch gelernt, dass es tatsächlich eine Energiequelle gibt, die es wirklich mehr oder minder umsonst gibt und ohne diese Nebenwirkungen, nämlich die Sonne. Mit allem, was in Wahrheit auch von der Sonne kommt, auch Wind kommt ja letztlich durch die Sonne, durch Temperaturunterschiede und so weiter und so fort. Was also heißt, in dem Augenblick, wo wir beginnen, diese Energie so richtig zu nutzen, kriegen wir noch sehr, sehr viel mehr Energie zur Verfügung in Zukunft. Das heißt, der menschliche Wohlstand, der Wohlstand der menschlichen Gesellschaften wird noch mal sehr, sehr viel mehr wachsen können, als er bisher konnte und sogar ohne die Nebenwirkungen.
Die Europäische Union möchte Vorreiter bei der Einführung der Klimaschutzmaßnahmen sein. Was nützt es aber, wenn die Chinesen, die Russen, die Inder, die Amerikaner nicht mitziehen?
Naja, die Chinesen ziehen ja mit, nur sind sie halt ein bisschen langsamer oder später dran als wir und sie haben in Summe ja immer noch weniger CO2 ausgestoßen als Europa über die Jahrhunderte und die USA über die Jahrhunderte. Also das ist ja dann das berühmte Rechnen mit sozusagen CO2-Budgets, die man zusammenzählt, wie viel jemand über die Jahrzehnte beigetragen hat. Und da ist China immer noch hinter Europa und den USA. Und China ist zwar momentan auch der größte Emittent von CO2, ist aber gleichzeitig auch inzwischen die Nation, die am weitesten vorne ist mit dem Einrichten von erneuerbaren Energien. Also die sind da ja auf einem Weg und die USA haben mit diesem Programm, das die Biden-Regierungen in den letzten Jahren aufgesetzt haben, haben die auch einen Riesenschritt gemacht, den man jetzt noch nicht so richtig zu spüren bekommt, der aber in wenigen Jahren wird man da gewaltige Fortschritte sehen. Und Europa darf man nicht vernachlässigen, das sind immerhin auch 500 Millionen Menschen. In Summe ist Europa immer noch die größte Volkswirtschaft der Welt. Wenn die was tut, dann tut sich was. Und Europa ist ja in vielerlei Hinsicht noch immer ein Vorreiter und ein Taktgeber in Dingen. Wenn man überlegt, beispielsweise in einem ganz anderen Thema, Datenschutz, hat irgendwann Europa gesagt, wir machen jetzt ein ordentliches Datenschutzgesetz. Und dann haben die Amerikaner und die Chinesen und alle irgendwann, Chinesen nicht, aber die westliche Welt hat dann irgendwann gesagt, da machen wir mit, weil Europa vorangeschritten ist. Also ich glaube, die Herausforderung ist erstens, das geht alles nicht über Nacht oder vorläufig nicht. Und es muss natürlich von Maßnahmen begleitet werden. Wenn ich mir gerade überlege, so ein Land wie Polen, wo zum Beispiel die Kohleindustrie noch immer sehr stark ist und wo immer noch viele Menschen davon leben, dass sie in Bergwerken arbeiten, dass es Kohlenkraftwerke gibt und so weiter und so fort. Da muss ich natürlich als Staat, wenn ich aussteige aus der Kohle, dafür sorgen, dass diese Leute trotzdem weiterhin Jobs haben, dass sie ein Leben haben können und so weiter und so fort. Und ihnen vielleicht besser klar machen noch, dass sie vielleicht sogar ein besseres Leben haben können als jeden Tag. Ich meine, es ist ja kein Spaß, in einer Kohlenmine zu arbeiten. So ist es ja nicht.
Ja, mit den Perspektiven für die Bergleute tun wir uns aber schwer, seit Jahren schon.
Ich weiß, ja.
Sie deuten in Ihrem Roman an, dass Solidarität zwischen den wichtigsten Staaten eine Lösung wäre oder eine Rettung sogar. Es klingt sehr schön, aber zugleich sehr utopisch. Meiner Ansicht nach zu utopisch. Finden Sie nicht?
Ich habe in einem meiner früheren Bücher in Chivost, auf Deutsch Gier, habe ich ja schon über Kooperation sehr viel geschrieben. Wir wissen als Menschen eigentlich auch aus Erfahrung, dass Zusammenarbeit immer die besseren Ergebnisse bringt im Vergleich zu Gegeneinanderarbeiten oder zu Konkurrenz.
Die Theorie
oder Wettbewerb. Die Theorie kennen wir. Ja, wir kennen aber auch die Praxis. Also wenn wir uns anschauen, letztendlich, trotz allem, nehmen wir einen Staat her. Letztendlich funktionieren aber auch Staaten oder Städte wie hier in Warschau, wo wir gerade sind, deswegen, weil Menschen mehrheitlich trotz allem immer noch irgendwie es schaffen, miteinander miteinander irgendwie zu leben und sich nicht gegenseitig die Schädel einzuschlagen, wie es ist in solchen Welten, erlebt man ja, wenn man in Kriegsgebiete schaut und so weiter und so fort. Also es könnte natürlich noch besser sein. Und in mancherlei Hinsicht funktioniert ja die Kooperation trotz allem. Schauen wir uns an, also das, was die Amerikaner jetzt beispielsweise mit ihrem Inflation Reduction Act gemacht haben, mit dem schon angesprochenen Programm der Biden-Regierung in den letzten Jahren, jetzt begreifen die Europäer, okay, sie könnten da auch noch mehr machen. Das ist in Wahrheit eine Form der Kooperation schon wieder, auch wenn es nicht immer so begriffen oder erklärt wird. Aber ich gebe natürlich völlig recht, da gibt's einen Haufen Verbesserungsbedarf sicher. Das ist noch viel Luft nach oben.
Ja, schauen wir nach Osten, da sehen wir einen Verbrecher,
ja,
der nicht viel von Kooperation hält.
Nein, gar nicht.
Vielleicht mit dem Iran oder mit China.
Ja, aber schauen wir uns auf der anderen Seite an, was nicht zuletzt dieser Verbrecher in Europa an Kooperation und an Solidarität letztendlich wieder bewegt haben. Also da sehen wir, gut, ich bin vielleicht ein bisschen voreingenommen, weil ich bin sehr, sehr nach wie vor sehr begeistert von dieser Idee, wie Europa in einer EU zusammenarbeitet. Das zeigt, dass Kooperation funktioniert und dass es auch weiterhin gelebt wird. Also ich bin da nicht ganz so pessimistisch.
Ja, ich glaube aber, die jetzige Kooperationsbereitschaft hängt mit der Angst vor einem großen Gegner zusammen.
Das ist oft so, ne? Also das ist ja häufig so, dass man Kooperationsbereitschaft aktiviert bekommt durch einen äußeren Feind. Das ist ja etwas, was man auch in anderen Bereichen schon öfters probiert hat. Das hat man ja beispielsweise in der Klimathematik auch über Jahrzehnte probiert, und das finde ich ja ein bisschen problematisch. Da hat man ja versucht, sozusagen diese Bedrohung des Klimas für die Menschheit dazu zu benutzen, zu sagen, wir müssen alle zusammenarbeiten, um diese Bedrohung, die uns alle betrifft, zu bewältigen. Hat nur bis jetzt nicht so richtig funktioniert.
Geht es um den Klimawandel? Wird das Ihrer Ansicht nach einen Kipppunkt geben? Oder werden wir nach und nach einfach aufkochen?
Ja, das ist das Problem. Wenn die Kipppunkte einmal erreicht sind, dann ist es zum Reagieren womöglich zu spät. Ich bin inzwischen, muss ich gestehen, trotz allem, außer wir haben irgendwo Kipppunkte übersehen, die womöglich sogar schon eingetreten sind, wir haben es bloß noch nicht so richtig mitgekriegt, schaut aber noch nicht so aus. Ich bin im Gegenteil sogar optimistisch, dass es in den nächsten 10 Jahren einen Kipppunkt in der Gesellschaft geben wird, dass die Gesellschaften, dass es dann plötzlich doch relativ schnell geht. Also diese Programme, die jetzt in den USA und in Europa angeschoben werden, die wirken sich jetzt noch nicht so aus, aber wenn sie fortgesetzt werden, dann gibt's irgendwann, das kennt man aus Untersuchungen, wie Systeme sich ändern. Es braucht immer eine gewisse Masse, ein gewisses Momentum, eine gewisse Menge an Menschen, die mitmachen. Und wenn die erreicht ist, das sind meistens so um die 25% der Leute, dann geht's plötzlich oft sehr, sehr schnell, dass alle anderen mitmachen. Noch sind wir nicht bei diesen 25, und solange man unter dieser Menge bleibt, glaubt man immer, es passiert gar nichts. Und danach, das ist eben dann der berühmte Kipppunkt, dann kann es aber relativ schnell gehen. Und ich bin optimistisch, dass wir diesen Punkt in den nächsten 10 Jahren erreichen. Es wird immer noch die Frage bleiben, ob das reicht oder ob es nicht dann schon ein bisschen zu spät ist. Und dann wird die Frage sein, wie geht man mit sozusagen dem Fallout unseres Verhaltens der letzten 30, 40 Jahre um, dass wir halt zum Teil einfach schon zu warm haben mit allen Folgen. Also ich weiß nicht, wie die Diskussion in Polen ist momentan, aber in dem Augenblick, wo wir hier reden, ich fahre heute zurück nach Wien, sind für Österreich die potenziell schwersten Regenfälle und Fluten der letzten Jahre angesagt. Nach einem Sommer, der mich erinnert an die Sommer meiner Kindheit, allerdings wenn ich auf Urlaub mit den Eltern in Athen oder Rom war. Und ähnlich war es, glaube ich, hier in Polen. Also das ist die Frage, wenn wir in 10 oder 20 Jahren in Warschau oder Wien Verhältnisse haben wie in Belgrad oder so im Sommer, wie wir damit dann umgehen können, selbst wenn inzwischen die Gegenbewegung stattfindet.
Ja, der Norden wird dann zum neuen Süden.
Ja, vielleicht. Nur was macht der Süden?
Das wissen wir leider nicht. Sind die Klimaveränderungen eine totale Bedrohung für alle oder könnte es auch solche geben, die davon profitieren können?
Nun gut, das kommt sehr darauf an, wie man es managt, aber grundsätzlich gibt es schon Studien und Modelle, die zeigen, dass vor allem der globale Norden, und zwar der Norden, ein paar Jahrzehnte lang durchaus profitieren könnte davon. Also gerade Nordeuropa, da würde Polen sogar wahrscheinlich dazugehören, Norddeutschland, Skandinavien, Teile Russlands, Kanada etc. Da sind die Voraussagen, dass das auf sehr abstrakter Ebene das Bruttonationalprodukt oder Bruttoinlandsprodukt steigen würde. Aber wie gesagt, das muss entsprechend gemanagt werden, weil das sind sehr schwer natürlich einzurechnen Prozesse, wie schaut's dann mit Wanderungen von Bevölkerungen aus betroffenen Gebieten, die nicht mehr dort bleiben wollen, wo es zu heiß ist, etc. Wie geht man damit um? Weil in Wirklichkeit braucht man in so prosperierenden Wirtschaften dann ja jede Menge Arbeitskräfte. Davon haben wir zum Teil jetzt schon zu wenig. Europa wird in den nächsten Jahrzehnten die Einwohnerschaft massiv schrumpfen. Ich glaube, Polen beispielsweise ist ja sogar einer der Staaten mit dem niedrigsten Kinderrate pro Frau. Also Polen braucht eine massive Einwanderung in den nächsten Jahrzehnten, um die Wirtschaft aufrechtzuerhalten. Sehe ich momentan nicht so richtig, wie man damit konstruktiv umgeht, in weiten Teilen Europas. Also diese Dinge sind da noch nicht so richtig eingerechnet. Also wie gesagt, das Management der ganzen Geschichte muss schon gelingen, damit es profitieren könnte.
Wir sprechen gerade in einem Moment, in dem Deutschland die Grenzkontrollen wieder einführt, ja, um sich vor der massiven eigentlich Einwanderung zu schützen. Ja. Vor ein paar Jahren wurde Viktor Orban für eine solche Maßnahme kritisiert. Wie kommen wir mit der Einwanderung zurecht?
Naja, das ist eben die große Herausforderung bei der ganzen Sache. In Wirklichkeit brauchen wir eine massive Einwanderung. Also die Prognosen für Europa sagen ja, ähnlich beispielsweise wie auch für China, dass von den 500 Millionen Einwohnern, die Europa oder die EU heute haben, Ende des Jahrhunderts nur noch die Hälfte übrig ist. Und in China rechnet man sogar mit einem Rückgang von den momentan 1,4 Milliarden auf 600 Millionen, also mehr als die Hälfte. Und die übrig sind, werden zum Teil derzeit dann nicht mehr, aber dazwischen werden ganz viele Alte da sein, die also die Wirtschaft nicht voranbringen, die nicht mehr wirklich viel arbeiten und so weiter und so fort. Ich habe das vorher schon gesagt, wenn man prosperierende Wirtschaft aufrechterhalten will, dann braucht man viele junge Leute, und wenn diese vielen jungen Leute nicht aus dem Land selber kommen, dann müssen sie woanders herkommen. Und natürlich muss man dafür sorgen, dass sie qualifiziert sind oder qualifiziert werden. Man muss dafür sorgen, dass sie verstehen, wie unsere Gesellschaft funktioniert, dass die Grundlage einer erfolgreichen Gesellschaft, Demokratie, Rechtsstaat etc. sind, Gleichberechtigung und so weiter und so fort. Wobei man auch da fairerweise sagen muss, dass da nicht nur Teile der Immigranten vielleicht ein Problem haben. Man braucht sich nur anschauen, die polnische Regierung bis vor einem Jahr war da ja jetzt auch nicht ein heißer Verfechter von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also das kann man ja nicht nur den Migranten oder den Immigranten vorwerfen. Das muss alles gemanagt werden, das sind auch Dinge, die man ansprechen muss, aber die lösbar sind. Man muss es nur tun.
Angela Merkel hat versucht, das Problem zu lösen und ist dabei völlig gescheitert.
Also Angela Merkel hat das Problem nicht versucht zu lösen. Angela Merkel, und das wird ja immer deutlicher, hat immer alles gehofft aussitzen zu können. Die gesamte deutsche Infrastruktur bröckelt. Das Deutschland, das wir vor 20 Jahren noch kannten, Made in Germany, das gibt's ja nicht mehr. Deutschland funktioniert nicht mehr. Das ist, weil man über zwei Jahrzehnte dieses Land kaputt gespart hat. Und ähnlich ist es auch bei dem Migrationsthema. Das hat man nicht versucht zu lösen. Man hat gehofft, dass das irgendwie sich von alleine löst. Nur das tut's nicht. Dazu ist Politik auch nicht da. Einfach nur da.
Akt aktuelle Informationen aus und über Polen, informativ und in deutscher Sprache. Täglich live aus Warschau. Weltweit hören mit der Polskie Radio App, im Internet, als Podcast oder auf der Mittelwelle auf 1386 kHz um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie ein und do usłyszenia. Wir hören uns.